Dupe, dupe. Okay, Psalm 64. Dem Chorsänger. Ein Psalm von David. O Gott, höre meine Stimme, wenn ich seufze. Behüte meine Seele, wenn der Feind mich schreckt. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen. Da wird mal wieder in tiefen Depression. Hoffnungslos. Verzweifelt. Es liegt am Namen, denke ich. So, ja. Ne? So ein, aber also David hat auch viele Psalmen geschrieben, viele Gebete aufgeschrieben für die Masse. Ne? Wo er lobt und preist und sich freut, wo er eine Bergzeit hat, ne, wo er oben steht und einfach nur Licht sieht und alles überschaubar ist im Leben und alles wunderbar, ne? Was ich echt toll finde, weil oft so aus Erfahrung ist es, wenn derjenige dann über dem Berg ist und alles wunderbar ist, dass man dann vergisst, sich zu freuen daran, dass alles gut ist. Und lobt und dankt und preist, ne? Aber David wusste das zu schätzen, weil David hatte die meiste Zeit seines Lebens diese Wanderung, die durch das Tal. Ne? Es wird auch in den Psalmen sehr deutlich, halt, dass der größte Teil seiner Gebete, die er aufgeschrieben hat für die Masse, durch den Geist inspiriert, ist, als seine Seele betrübt ist, ne? Und er Angst hat. Und er kommt zu Gott und er sagt halt: Gott, hör mich, wenn ich seufze. Höre meine Traurigkeit, kann man auch sagen. Und beschütze mich, behüte meine Seele, wenn der Feind mich schreckt. Beschütze mich, wenn ich Angst habe. Ja. Und verbirg mich vor dem geheimen Rat des Bösen. Verstecke mich vor all dem, was um mich drumherum ist. Ich will das nicht mehr sehen, das nicht mehr hören. Ich will nicht mehr sichtbar sein für das Böse, sondern ja, möchte mich geborgen fühlen, in Sicherheit. Nimm mich einfach raus aus dieser Welt. Und gerade in Zeiten, wo man Angst hat und wo man traurig ist, weswegen auch immer, das ist auch die Zeit, wo man sich einfach wegwünscht. Ne? Das ist was ganz Natürliches. Wo man sagt, zum Beispiel, ne, Jesus, komme, nimm mich hier weg oder ich will sterben. So, kannst du mich umbringen oder irgendwas anderes. Ne? Wo man auch zu Gott halt kommt und sagt, Gott, versteck du mich, nimm du mich raus. Ich will hier nicht mehr sein, ich kann hier nicht mehr sein. Ich schaffe keinen Schritt mehr in meinem Leben. Und wie immer findet David am Ende wieder seine Ruhe und seinen Lobpreis und seinen Frieden in seiner Situation, aber nur weil er halt das zu Gott schreit. Gefühle. Gefühle wird immer ein Problem sein und immer was Schönes sein. Ne? Gefühle können dich zum Höhepunkt bringen und dich in Ekstase bringen, dich zu freuen und dich zu befreien und fröhlich zu sein und freudig und mit Frieden erfüllt durchs Leben zu gehen und sich zu freuen an all dem Guten und Schönen, was man hat. Ne? Dass Gott einen tolle Kinder schenkt, dass Gott eine Frau schenkt, dass Gott eine Arbeit gibt oder einen Sinn oder was auch immer. Aber Gefühle können auch das Gegenteil bewirken, dass man sich vereinsamt, dass man sich gebrochen fühlt, dass man gelähmt wird. Ne? Wer in Gefühlen lebt und sein Leben von Gefühlen abhängig macht, ist ein Sklave. Ja. Weil kaum sind die Gefühle gut, sind sie auch schon wieder schlecht. Ja. Wir können Gefühle nicht behalten. Es ist nichts, was wir uns antrainieren können. Und dann wandeln wir da drin. Das funktioniert bei Gefühlen nicht. Ne? Weil Gefühle wechseln ständig. Und wir sind ihnen entweder ausgeliefert oder wir kontrollieren sie. Ne? Wie mal irgendjemand gesagt hat, ich habe zwar Angst, aber die Angst hat mich nicht. Und das ist ein ziemlich weiser Spruch, finde ich. Weil Es ist egal, was für Gefühle ich habe. Und selbst wenn ich gerade Zorn habe oder Wut habe oder Bitterkeit habe, wenn ich traurig bin oder Angst habe, das ist was Natürliches, das hat jeder. Ne? Der Feind wird dir zu stark und du kriegst Angst. Das ist was ganz Natürliches. Das ist nichts, hat nichts mit heilig zu tun oder unheilig. Auch Jesus hatte Angst und auch Jesus war traurig. Und Jesus hatte jedes Gefühl, das wir haben, das hatte er auch in vollem Maße. Ne? Nur die geistliche Reife ist es, seine Gefühle dann zu kontrollieren. Ne? Und das muss man lernen. Das ist was jeder von uns durchmacht. Du siehst bei kleinen Kindern, die überhaupt nicht mit ihren Gefühlen umgehen können. Ne? Sondern wenn sie zu euphorisch sind, so dann rasen die und schreien die und tanzen und machen Quatsch. Ne? Unkontrolliert. Wenn sie traurig sind, fangen sie sofort an zu heulen. Das Leben hat überhaupt keinen Sinn mehr und sie fangen an. Ne, so, und dann hat das Leben ist sofort zu Ende. So. Und auch mit dem Alter sollte man seine Gefühle langsam kontrollieren. Ne. Ansonsten sieht man aus wie ein Kind und das ist lächerlich, es schadet. Es bringt einem selber nichts, aber auch den Leuten drumherum nicht. Ne. Aber wo ich meine Gefühle bringen kann und wo ich verstanden werde und wo es nicht schadet, ist Gott. Bei ihm ist eine Ausnahme. Bei ihm darf ich wütend sein und zornig sein. Und bei ihm, vor ihm, ganz allein in meinem Kämmerchen, darf ich Angst haben und zittern und Furcht und was auch immer. Darf ich traurig sein und weinen und darf mich meinen Gefühlen komplett hingeben. Kann ich euphorisch sein oder sonst was? Es ist okay, wenn ich das vor Gott bin und mich komplett hingebe, aber offen bin, dass er reinspricht. Und über meine Gefühle hinaus in meinen Verstand kommt und mich da rausholt. Ne? Oft ist es so, dass ich wütend bin und wenn ich vor Gott komme, dann weißt du das eh, von daher brauche ich das nicht erklären. Ne? Also komme ich hin und sag, ich bin so zornig und so wütend, ich möchte raus da. Ne? Und er holt mich raus. Oft komme ich in meinen Depressionen und meinen Ängsten und Sorgen und meinen Zweifeln zu ihm und sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich hab's satt. Oh, komm du da rein und er holt mich raus. Ja. Das ist dieses Geschenk, das wir Menschen bekommen, wenn wir Gott suchen. Und wenn wir zu ihm uns komplett hingeben, sodass er über diese Gefühle stellt, über das, was uns so einnimmt. Aber ein Mensch, der Gott nicht sucht, sondern seinen Gefühlen freien Lauf lässt, ist gebunden. Das Schlimme ist, wenn du dich deinen Gefühlen hingibst, sackst du noch tiefer in diese Gefühle ab. Und du kommst an einem bestimmten Punkt nicht mehr von alleine raus. Das ist bei Depressionen so. Du hast Zweifel und Ängste und Sorgen in deinem Leben, aber wenn du dich dem hingibst und da immer mehr drin dich wirbelst und immer mehr drin badest, so, dann steckst du irgendwann so tief drin, dass du nur noch Ängste und Sorgen und Zweifel hast. Und da überhaupt kein Licht mehr durchkommt. Deswegen, die Frucht des Heiligen Geistes ist Freude und Frieden. Da in der Frucht des Heiligen Geistes gibt es keine Depressionen, keine Angst, keine Sorgen. Ne? Die Furcht ist nicht in der Liebe. Wer vor Gott kommt und ihn sucht und sich seinen Geist hingibt, der wird da rausgeholt. Und das ist wichtig, dass wir das immer wieder verstehen und nicht leugnen. Ja. Sondern Gott will uns nicht in diesen Gefühlen lassen, weil diese Gefühle benutzt auch der Teufel, um zu verwirren. Und ich kenne mich mit Gefühlen aus. Und ich habe genug Leute getroffen, die so gefühlt Junkies sind. Ja. Aber Gefühle sind wie ein Rausch. Auch die Euphorie. Ich kenne Christen, die sich in Rausch begeben und das ist ihr Gottesdienst. Nur wenn sie Gott fühlen und die Gemeinschaft fühlen, dann waren sie wirklich vor Gott. Aber das ist eine Sache, wo man süchtig wird und wo man immer mehr braucht. Das Problem ist nur, wenn du in einem Rausch bist, hast du dich nicht mehr unter Kontrolle und bist immer mehr offen für Neues. Und dann kommt Chaos in deine Theologie und Chaos in dein Denken. Und dann verbindet sich das Chaos mit deinen Gefühlen, mit deiner Seele, die überhaupt keine Festigkeit mehr hat, und du gehst in die Irre. Ja. David kommt hier und er sagt so, Herr, ich höre mich. Ich bin hier und jetzt will ich in deine Gemeinschaft kommen. So, ich schreie zu dir, dass du mich beschützt, weil ich kann mich nicht beschützen. Ich krieg es gerade nicht hin, mich beschützt zu fühlen. So, ja. Ich habe Angst, Herr. Ja. Ich bin traurig. Ich bin verzweifelt. Ja, ich möchte einfach nur weg. So. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter. Ja. Und ich weiß nicht, in welcher Situation David hier ist, aber dieses Wort Übeltäter, ne, das ist jemand, der das Böse tut. Ja. Das, was übel ist, das, was keine gute Frucht bringt, das, was zerstört oder was Leid bringt. Ja. Das Übel dieser Welt. So, und jemand, der das Böse tut, ist ein Übeltäter. Ja. Der sagt so, Herr, beschützt mich vor denen, der Böses tut. Die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert. Die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen. Ja. Es geht heute um die Zunge. Um dieses Werkzeug, das, wo Paulus sagt, so auf der einen Seite kann sie fluchen und auf der anderen Seite kann sie segnen, zur selben Zeit. Ne? Sie kann Gutes tun und auf der anderen Seite gleich zerstören. Ne? Und die Worte, die wir wählen, ist in unserem Alltag, in unserem Leben, sind, das ist das, was alles verändert. Ne? Das ist das, was, was Einfluss hat. Natürlich auch unsere Taten und unser Auftreten, aber im Endeffekt sind es die Worte, die bleiben. Die Wirkung nehmen. Unsere Worte sind wie Samen, die man in den Boden bringt und die bringen Frucht. Ja, aber nicht immer gute. So wie Clemens sagt, so, dass für ihn manchmal schwer ist, weil wir uns zu dolle gehen lassen. Da hat er recht. Ja. Ich meine, manche Witze müssen nicht erzählt werden. Ja, und ab einem gewissen Punkt ist es weise, ruhig zu sein. So, nachzudenken, was ich gebe zu meinem Nächsten. Und für mich ist eine Ermahnung, eine gute Ermahnung. Danke, Clemens. So gerade im Umgang mit Menschen ist es gefährlich, überhaupt da zu sein. Und wenn ich dann noch mit voller Gefühle bin, dann fällt es mir noch viel leichter, Worte zu bringen in die Gemeinschaft, die Gift sind. Oder die zerstören oder die nicht erbauen, sondern den anderen auch noch in einem Tief bringen. Ne? So, wir müssen aufpassen. So, die Worte, die Zunge. Ne? Und hier die Übeltäter, sie haben ihre Zunge geschärft, beschreibt er das so. Und für mich ist das bedeutet das so viel wie ein Bild für, sie haben trainiert, sie haben viel Arbeit drin investiert, damit ihre Zunge mehr zerschneidet als einfach nur so. Ne? Wenn du dein Messer schärfst, so, dann investierst du dich da drin, weil du ein Ziel hast. Und zwar, dass es so scharf wird, dass es einfach Papier so zerschneidet. Ne? So. Und er sagt, ja, die Übeltäter schärfen ihre Zunge. Sie konzentrieren sich drauf, so, dass es Wirkung hat, dass es wirklich verletzt. So. Und sie sind giftige Worte. Ne? Sie zielen mit ihren Lügen, mit ihrem Gift, als ob es Pfeile wären. Und in Epheser 5 steht, wir haben diesen Schild des Glaubens, der diese feurigen Pfeile abwehren kann von Satan. So ein, und dieser Schild des Glaubens, was ist das? Das ist Jesus. Und wir müssen das lernen, diese Schild zu gebrauchen. David ist hier und er macht nichts anderes, gerade fordert er nichts anderes, als zu sagen, Vater, ich möchte dieses Schild vor mir haben. Das mich birgt vor diesen Pfeilen, die auf mich zuschießen, vor diesen Lügen. Und ich kenne das so, wenn das Schlimmste überhaupt für mich ist, sind Menschen. Das Komplizierteste für mich, was Gott erschaffen hat, sind Menschen. So, das Einzige, was wirklich böse ist, sind Menschen. Ja. So, und jeder Mensch, glaube ich, sehnt sich nach Licht und was Gutem, nach Liebe. So, aber viele haben das schon lange verlassen und sind gefangen in dem, wozu sie mutiert sind. Ne? So, ich weiß noch, wir hatten Nachbarn, Die haben ihr Gift versprüht, und zwar in die ganze Nachbarschaft, um uns kaputt zu machen, in der ganzen Stadt. Das sind sehr bekannte Leute, haben sehr viel Einfluss und Kram, und habe von mehreren Ecken gehört, dass sie öffentlich uns Lügen erzählen und uns schlecht machen. Und auch hier im Haus war es oft die Hölle, ne? Es war einfach nur ein Beschießen mit diesen Pfeilen und Schmerzen, ja, sie wollten uns halt raus haben, ne? Aber da waren oft Zeiten, wo ich auch so vor Gott kam und gesagt habe: Herr, ich habe Angst davor, dass dieses Gift um sich frisst, ne? Und das Werk, das du tust, dadurch zerstört wird durch die Lügen. Aber wir werden noch sehen, auch hier siegt im Endeffekt Gott. Das, wovor ich Angst habe, was Menschen mir wegnehmen können, was mir wert ist, wofür ich lebe, hat trotzdem noch Gott in seiner Hand. Ne? Und ja, es wird immer Menschen geben, die gegen Jesus streiten und kämpfen oder gegen meine Ehe oder gegen die Beziehung, die ich habe mit Jesus oder meine Familie mit Jesus, oder die Gemeinschaft in der Gemeinde oder sonst was, aber all das hat im Endeffekt Gott trotzdem im Blick. Ich weiß noch, wie ich früher mich verliebt habe in Dorit und in meiner krankhaften Eifersucht und diesen engsten Gefühlen, in denen ich mich immer begeben habe und im Endeffekt alles zerstört habe, hatte ich Angst, dass irgendjemand schafft, mir meine Frau wegzunehmen. Und Gott kam immer wieder rein und hat mich beruhigt und hat nicht gesagt, das wird nicht passieren, aber er hat zu mir gesagt, dass ich ihm vertrauen kann. Weil ich konnte meine Frau nicht vertrauen, es ging nicht. Aber er hat mir gesagt, oh, du kannst mir vertrauen. Und so ist es mit allen, egal wo Gefühle sind oder wo Ängste sind, was jemand dir wegnehmen kann oder was passieren kann. Du kannst wissen, vielleicht kannst du die Menschen nicht vertrauen oder die Welt, aber Gott. Ja. Vers 5. Und die giftige Worte zielen wie mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu. Heimlich, im Verborgenen. Und David ist hier und das, was er hier sagt in seinem Lied, das sind nicht Fakten, sondern es ist einfach ein Gefühl. Ne? Und vielleicht ist es auch Realität, aber er weiß es nicht, weil er sagt, heimlich, hinter meinem Rücken schießen sie auf mich, suchen den Gerechten weh zu tun und zu zerstören. Ne? Im Verborgenen und plötzlich schießen sie einfach los. Und ich bin froh, dass ich auch mit meinen Einbildungen zu Gott kommen kann. Ja. Wo ich überhaupt keine Fakten habe und überhaupt keine Beweise, aber trotzdem in mir drinne schreit es, als ob ich Fakten hätte. Ne? Aber ich kann zu meinem Gott gehen und ich kann ihm das geben und ich kann mit Ruhe wieder rauskommen, weil ich weiß, Gott kennt jede Fakten. Jedes kennt die Fakten. Ne? Sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich heimlich Schlingen zu legen. Sie sagen, naja, wer wird sie denn sehen? Sie sind Tücken. Wir sind fertig. Ersonnen ist der Plan. Und das Innere eines jeden, ja, sein Herz ist unergründlich. Es macht noch nicht mal Sinn, warum überhaupt jemand gegen jemanden ist. Ne? Ihre Herzen sind unergründlich. Da ist kein Sinn. Das Böse kommt einfach heraus und ist eine Sache, die man akzeptieren muss. Ich finde es schade, dass manche Christen es noch nicht verstehen und immer noch glauben, dass was Gutes im Menschen steckt. Aber wir sind eine gefallene Natur. Da ist nichts Gutes. Ja. Und all das Böse, das wächst und herauskommt, weil man sich dem hingibt, das macht überhaupt keinen Sinn. Die ganzen Kämpfe von Mensch gegen Mensch macht keinen Sinn. Macht Sinn, dass die Mieter uns so angefeindet haben, es macht keinen Sinn. Es gab noch nicht mal einen Grund in meinen Augen. Und so macht es auch keinen Sinn, auf das ich denke, warum der Teufel so wütet und warum es möglich ist, Gläubige wieder in die Welt zu bringen oder in die Sünde zu bringen oder ins Fleisch zu bringen. Für mich macht es keinen Sinn. Für mich macht es auch keinen Sinn, warum bei mir immer so eine Wechselwirkung ist, warum ich geistlich gerade laufe und auf einmal falle ich wieder. Wer kann das Herz verstehen? Wir nicht. Sobald ich denke, irgendwie annehmen, dass ich mein Herz verstehe, warum ich was tue, zeigt mir Gott schon wieder aufs Neue, dass ich absolut gar nichts verstehe. Ich bin wie gefangen in diesem Leben hier und muss hier irgendwie durchkommen. Und das ist das Schöne zu wissen, da gibt es nur eine Person und die gibt es und die ist auf unserer Seite, so die genau weiß, was in unserem Herzen ist. Er weiß, warum wir was tun und weshalb wir was tun. Trotzdem hat er uns erwählt und berufen. So viele Christen, die gerade in Panik geraten, weil die Welt sich so verändert. Weil sie Angst haben vor Islamisierung, vor dies und jenem, Verfolgung dann und bla und das. Und ich kann nur sagen, Satan macht, was er machen darf. Und Gott lässt zu, weil er einen Plan hat, den er uns schon offenbart hat. Ich brauche mich nicht fürchten vor den Pfeilen, die kommen. Ich brauche nicht die Pfeile analysieren und ich brauche auch nicht das Böse suchen, um es zu erkennen und zu verstehen. Es ist egal, woher die Lüge kommt und warum sie kommt. Es ist egal, woher das Böse kommt und warum es da ist. Und was der Zweck ist von der Situation, warum ich gerade in so einer Situation bin, wie David hier ist. Ich muss es ablegen, dieses verstehen wollen. Weil es geht nicht darum, dass ich es verstehe, warum manche Sachen in meinem Leben schwer sind, andere nicht. Warum ich in manchen Bereichen Glauben habe, in anderen muss ich dafür kämpfen. Warum ich in manchen Bereichen fröhlich bin, in anderen würde meine Tiefpunkte. Oder warum es alles genommen wird von mir, was ich mir wünsche. Ich muss es nicht verstehen, warum Gott zulässt, dass der Satan kommt, um mich zu verführen. Ich muss es nicht verstehen. Genauso wenig wie Hiob verstehen musste, warum er in der Situation ist und alles genommen wurde von einem Schlag, obwohl er der Gerechteste war auf der Welt, der da gelebt hat. Ich kann das nicht sagen. Mein Herz hat nie eine Frau begehrt. Wahnsinn. Wo ich mir denke, was ist das für ein Mann? So einen Mann habe ich noch nie getroffen. Ne? So außer Jesus vielleicht. Auch von denen, den kenne ich nur von Hörensagen. Ne? Ich hätte ihn gern mal live gesehen, so wie er umgeht mit allem. Ne? Aber Hiob war ein gerechter Mann, aber trotzdem saß er echt, ja, im Mist. Ne? Ich muss nicht verstehen, warum. Was ich aber tun muss, ist, dieses Schild zu ergreifen und das Schild hinzustellen. Und das ist ein Schutz. Dieses Schild ist groß genug, damit ich die Pfeile gar nicht mehr richtig wahrnehme. Vielleicht höre ich noch den Einschlag oder merke den Druck in meinen Arm, dass da ein Kampf ist, aber ich weiß, weil das Wort es mir sagt, Jesus ist stärker als der Angriff. Ich muss nicht hinter meinem Schild sitzen und heulen, sondern ich kann mich da freuen und im Frieden da sein, weil ich weiß, hier kommt nichts durch, was mich im Endeffekt tödlich verletzen kann. Und vielleicht erlaubt es Gott, dass der Satan uns von hinten mal piekst oder an die Seite sticht, dass es weh tut und dass wir uns gequält vorkommen. Aber auch da wissen wir, im Endeffekt ist es nicht schlimm, weil es ist ihm nicht erlaubt, reinzustechen, in unseren Körper rein. Was ihm erlaubt, ist, uns unangenehm zu machen, vielleicht. Wer sich bei Gott birgt, der ist sicher. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir das lernen und lernen wollen, diszipliniert durchs Leben zu gehen und zur Disziplin und zur Selbstkontrolle, wie Paulus es immer wieder sagt, gehört, dass wir lernen, unabhängig von unseren Gefühlen und der Situation, unserem Verstand gerade zu laufen. Und ich merke das, wenn ich mich meinen Gefühlen hingebe und in schweren Situationen komme, rede ich nicht so, als wenn ich nüchtern wäre von Gefühlen. Und für mich ist es wie Alkohol. Wenn du berauscht bist, dann redest du viel freier. Und wenn du in Konfliktsituationen kommst, ne, dann bist du gleich viel impulsiver, ohne nachzudenken. Und redest mit Gefühlen. Oder noch besser in der Ehe. Du kommst immer wieder an den Punkt, wo du an die Ecke gedrängt bist oder in einer normalen Beziehung. Du fühlst dich bedrängt und du willst dich wehren und dann kommen die Gefühle, weil dein Stolz da ist oder deine Verletzung oder deine Angst oder was auch immer. Ne? So ein, und wenn ich mit meinen Gefühlen dann rede, dann versuche ich all mein Denken und mein Wissen und meine Verteidigung mit diesen Gefühlen dann rüberzubringen, um mehr Gewicht zu bringen, weil für mich in dem Moment macht es ja Sinn. Ne? So, das Problem ist nur, das geht nie gut aus. Besser ist es und weiser ist es, und das musste ich schmerzhaft lernen und lerne es immer noch, so ein, die Gefühle beiseite zu lassen und es einfach in Ruhe sachlich zu erklären. Was hat mich gerade verletzt? Oder dass ich Angst habe und warum ich Angst habe? Oder warum ich denke, dass das so nicht stimmt? So, wer ohne Gefühle sind gut, nicht falsch verstehen. Es gibt auch gute Gefühle. Und ich glaube, da kann man, wenn man gute Gefühle hat, dann sollte man das mit Worten bringen. Seine Worte mit diesen guten Gefühlen verstärken. Wenn man freudig ist oder verliebt ist oder so, dann ist es wunderbar, wenn man seine Freude und seine Liebe und seine Freiheit in die Worte packt und das gibt. Das ist Leidenschaft, das bringt gute Frucht. Aber wenn es Gefühle sind, die negativ belastet sind, dann ist es besser, erstmal vor Gott zu kommen und zu sagen, nimm mir die Gefühle, dass ich hier nicht zerstöre, dass es meine Worte kein Gift sind, dass meine Zunge nicht irgendwas kaputt macht und Verletzungen bringt. So, ne? Wir müssen lernen, das zu überwinden. So, der Feind kann das nicht. So, aber wir können das. So, weil wir jemanden haben, der stärker ist als unser Herz und unsere Gefühle. Vers 8. Aber Gott schießt einen Pfeil auf sie. Und plötzlich werden sie verwundet. Und das ist unser Sieg und unsere Kraft. Weißt du, der Feind und auch ich bin manchmal der Feind. So, wir üben üben uns da drin, so zu schießen und zu treffen und unser Punkt klar zu machen. Gerade in Konfliktsituationen, auch in der Gemeinde untereinander. So, ne, und du schießt und du schießt nochmal, weil du denkst, es hat noch nicht gewirkt, das hat noch nicht getroffen. Der Punkt, den ich jetzt erreichen möchte mit meinen Worten, ist noch nicht erfüllt. Und du schießt nochmal und du schneidest nochmal mit deinen Worten rein, so ein, obwohl es schon blutet und offen ist. So ein, aber was bringt es halt immer mehr Verletzung? Ne? Oder ist Gott? So ein, und Gott kann ein, schickt nur einen Pfeil und der trifft ins Schwarze. So ein, weil er die Herzen kennt und die Weisheit hat, weil er genau weiß, was, wo, wann zu tun ist. Und ich habe das so oft in meinem Leben mit ihm schon erlebt. So ein, da kommt nur eine Sache und die verändert alles. Eine Erkenntnis, ein Wort. So ein, und das ist es, was ich will. Ich bin so oft mit Menschen, muss mit Menschen kämpfen, für Menschen kämpfen. Menschen kommen zu mir und haben Fragen und wollen Antworten. Und ich habe die einfach nicht. Was ich machen kann, ist aus meinem Gepäck hier hinten, was ich habe, mir ein paar Pfeile rauszuziehen und meine Erfahrung oder mein Wissen oder meine Erkenntnis, meine selbsternannte oder ne, so ein, und zu sagen, hier sind ein paar Pfeile, schieß die ab. So, vielleicht haben sie eine gute Wirkung. Ne? In der Situation hat es geklappt. So, aber das, ich muss da aufpassen, weil das ist dumm. Ne? Weil du kannst nicht meine Pfeile nehmen. So ein, oft ist es so, dass ich überhaupt keinen Plan habe. Ne? So ein, und was ich dann mache, ist, ich muss zu Gott kommen und ich bitte und ich flehe und ich komme zu ihm genauso wie David. Mir geht es gar nicht schlecht, mir geht es komplett gut, so, aber trotzdem hänge ich heulend vor Gott rum. So ein, weil ich um diesen einen Pfeil bitte, dass er irgendwie eingreift und irgendwas gibt, was wirklich heilt. So, es ist weise, zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich kann nicht. Und ich finde auch nicht die Antwort. Herr, ich finde keine Lösung. Herr, ich komme da nicht raus. Ich suche und suche, wie blöd, aber es endet nicht meine Suche. So, Gott weiß genau, wo er ansetzt und Gott braucht nicht viel. So, Gott schießt einen Pfeil auf sie und plötzlich werden sie verwundet. Und ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, so dass sich jedermann entsetzt, der sie sieht. Da werden sich alle Menschen fürchten und sagen, oh jo, das hat Gott getan. Wenn Gott eingreift in unser Leben, das tut er. Aber Gott greift nicht immer in den Momenten ein, wo wir es hoffen, sondern Gott greift in dem perfekten Moment ein, wo einfach alles vorbereitet ist. Ich bin gerade in so vielen Situationen, wo ich einfach hilflos bin, wie Timo. Was soll ich tun? Ich kann nichts tun. Alles, was ich versucht habe zu tun, ist gescheitert. Aber ich will ein guter Vater sein für ihn. Und ich will ihn mit Weisheit erziehen, in Gottes Liebe und seiner Gnade. Ich möchte, dass er ein Mann Gottes wird. Auf seine Art logischerweise, aber trotzdem ein Mann Gottes. Aber ich kann es nicht, es ist mir unmöglich. Wenn ich das versuche, bleibe ich am Ende nur mit Chaos da, mit Gefühlen. Ja? Und in diesen Gefühlen kann ich ihn nicht erziehen, weil dann tue ich nur weh. Ja? Also ich kann nur zu Gott kommen und sagen, Gott, und das tue ich seit Jahren, aber irgendwie gibt er mir nicht diesen, schießt du nicht diesen richtigen Pfeil ab. Ja? Ist das jetzt ungerecht von Gott? Nee, ist es nicht. Ist es jetzt, weil ich irgendwas falsch mache? Nee, auch nicht. Kann ich es verstehen? Warum? Nee, kann ich nicht. Und trotzdem weiß ich, es wird eine Zeit kommen, alle meine und Dorits Gebete werden erhört. In diesem einen Moment, wo Gott alles vorbereitet hat. Und ich sehe meinen Sohn und ich sehe auch, dass er da in kleinen Teilen ihn vorbereitet. Stück für Stück ihn zurüstet. Ihn immer mehr, es ihm möglich wird, Dinge zu verstehen und zu akzeptieren. Ne? Und so kommt irgendwann eins zum anderen und dann siehst du diesen Pfeil vom Himmel runterschießen. Pff, und auf einmal ist alles gut. Ja. Und das habe ich so oft schon erlebt, aber es ist halt diese Zeit bis dahin, die einen verrückt werden lässt. Ja. Und wer wartet, der wird schnell ungeduldig. Ja. Und auch Ungeduld ist ein Gefühl in meinen Augen. Dieses Unzufriedensein, dieses undankbar sein, ja. Dieses sich sehen und ausstrecken und sich quälen nach dem, was man will. Und im Endeffekt meckert man die ganze Zeit, bis man es hat. Ja. Aber auch das ist eine Disziplin, die wir lernen müssen, so eine Zufriedenheit. Dass es sich lohnt zu warten und dass die Zeit des Wartens gerade die Zeit ist, die alles kostbar macht. Dass wenn du es dann wirklich in den Händen hast, dass du es wirklich wertschätzt und es wirklich alles dran setzt zu behalten. Ja. Ich glaube, hätte Gott die Dinge in meinem Leben immer sofort gelöst, wäre ich dafür überhaupt nicht dankbar gewesen. Und ich war unverändert. Ja. Gerade in den Zeiten, wo wir gekämpft haben, so lange um Frieden zwischen uns, wo wir unsere Kämpfe hatten in der Ehe, um klarzukommen, um zu dem Punkt zu kommen, dass man es wenigstens akzeptiert, so dass der andere ganz anders ist. Ja, und dass man den anderen einfach so nehmen muss, wie er ist, und dass man dann zusammen halt irgendwie ein Fleisch wird, zu dem, was Gott halt vorhat und zu einem baut, das hat lang gedauert. Das war so viel Qualen und so viel Streit, so viel Tränen und Verletzungen, so viel Fehler, so viel Bereuen und so viel Buße. Aber die Zeit hat verändert und jetzt weiß ich zu schätzen. Hätte Gott damals, als wir frisch verheiratet waren, es sofort geändert, sodass wir uns gleich anfangen zu akzeptieren und ein Leben zusammen aufzubauen, hätte ich es nicht. Wäre es selbstverständlich. Und in anderen Bereichen, würde Gott uns das sofort geben, was wir uns wünschen, dann hätten wir es und das wäre so selbstverständlich, dass wir überhaupt nicht den Wert erkennen würden und wir würden wieder zurückkommen zum Alten. Manchmal dauert es. Überleg dir, Jesus hat durch ihn ist die Welt gegründet, wissen wir durch Johannes. Und bevor er die Welt überhaupt gemacht hat und die Menschen, hat er schon seinen Plan gehabt. Das Ende der Welt. Garten Eden war nicht das Ziel, das war eine Zwischenstation. Ja. Für das, was er eigentlich vorhatte. Weil er den Verlauf kannte. Aber guck, wie viel Zeit passieren musste und was alles für Menschen da sein mussten, für Situationen, für Begegnungen, bis sein Plan wirklich erfüllt war. Und das ist er noch nicht mal. So, und da ist so viel, was passieren muss, damit im Endeffekt was viel Größeres da ist, als Mensch ist einfach nur zusammen mit Gott. Das war einfach. Gott könnte das nochmal machen. Er könnte einen anderen Planeten nehmen oder ein neues Universum irgendwo anders, eine Parallelgalaxie und sagen, ich mache mir nochmal Menschen. Ein Mensch zu machen, der mit Gott zusammen ist, ist nicht schwer für Gott. Das könnte er unendlich viele Male tun. In unendlich vielen Formen. So ein, das, was wirklich Wert hat und das, was wirklich dieses Kostbare ist für ihn, das ist das, was so viel Zeit kostet und so viel Kraft und so viel Hingabe und Aufgabe. So ein Mensch, der freiwillig mit Gott zusammen ist und weiß, was er da hat, dankbar ist dafür. So ein, ja, manchmal muss man alles verlieren, um überhaupt zu wissen, was man hat. Mir geht das jedes Mal so, wenn ich auf Reisen bin. Oft ist es so, dass ich so genervt bin von Dorit und Kindern und Gemeinde und allem, ne, wo ich einfach nur da sitze und denke, ich will weg. Ich will einfach nur meine Insel ohne Menschen. Nein, auch nicht ohne mit dir. So, ne? So ein, wo ich mich einfach wegsehne und dann bin ich ein paar Tage weg so und merke dann dort so, ich will nach Hause. So, ne? Auf meiner einsamen Insel ist es überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht der Ort, wo ich hin will. So, und du kommst zurück und bist einfach nur dankbar für das, was du hast. Ne? Und so ist es in vielen Bereichen unseres Lebens. So, und das, was selbstverständlich wird, manchmal tut es gut, eine Auszeit zu bekommen von Gott. Ne? Dass man sich das wieder vermisst, dass man sich wieder hinsehnt, dass man wieder anfängt, Feuer zu kriegen und zu kämpfen. Gerade die schweren Situationen in unserer Ehe waren es, die mich, mein Herz wieder entfacht haben, für meine Frau zu kämpfen, ne? Mich selbst zu sterben in der Ehe, um verändert zu werden, überhaupt kompromissbereit zu werden. Und diese Zeiten der Bedrängnis sind gut, sind wichtig. Ohne die wäre unser Leben hier absolut sinnlos. Weil wir wüssten überhaupt nicht, was wir hätten und wir würden es nicht wertschätzen. Wir würden ja einfach durchmarschieren, unseren Plan machen mit allen anderen so und dann wären wir im Himmel. Aber es geht um diese Schätze, die bleiben in Ewigkeit. Und noch habe ich es nicht verstanden, aber ich weiß, es ist sinnvoll. Irgendwie ist es kostbar, genau das durchzumachen. Ja. Und diese Schätze kriegst du nur, wenn du tief buddelst und hart arbeitest. So ein, aber was wir wissen können, ist Gott hat eine Lösung. Und Gott hat alles im Plan. Und wenn da der Feind ist, der deine Ehe kaputt machen will, oder wenn da der Feind ist, der dir einreden will, dass Jesus dich nicht liebt und dich nicht will, so, und wenn da der Feind ist, der seine Pfeile verschießt und seine Lügen und dir sagt, dein Leben hat keinen Sinn und du bist musst gerade unzufrieden sein, weil alles ganz scheiße ist in deinem Leben, oder wenn der Feind da ist, der dich in die Knie zwingt und sagt, du bist sinnlos und hast überhaupt keine Aufgabe hier und überhaupt keinen Wert. Alles, was du machst, ist sowieso zu wenig. Und Gott liebst du doch eh nicht. Guck mal, wie wenig du ihn liebst, wie wenig Zeit du verbringst mit ihm im Plan. Und wenn da der Feind ist, der irgendwie die Grenzen setzt, die uns von Gott trennen, so, dann können wir trotzdem wissen, Gott lässt das nicht zu und er hat einen Weg und wenn ich mich bei ihm berg, dann wird er seinen Pfeil schießen und das Lügenmaul ist gestopft und die Lüge kommt ans Licht. So, weil es nicht so ist. Unsere Ehen sind sicher und unser Leben ist sinnvoll und unsere Aufgaben, die Gott uns gestellt hat, die sind genau das Richtige für uns, was wir machen sollen und das mit Hingabe und Leidenschaft. So, und wenn da ein Lamm stirbt, für alle Menschen, wenn das Herz schreit, ja, ich möchte dieses Lamm für mich errettet sein, dann bist du errettet und Punkt. So, ne? Aber wer auf den Satan hört, der vergöttert ihn. Das ist Götzenanbetung. So, ne? Und das, davon sollte man wirklich Buße tun. So, niemand von uns ist heilig genug, das Passa zu nehmen, würdig. Das Abendmahl zu nehmen, würdig. So, ne? Nur die, die Jesus angenommen haben, sind würdig gemacht. So, und das ist wichtig zu erkennen. Wenn ich zum Pastor komme, zu meinem Abendmahl komme, zu meinem Lamm und sage, Herr, so ein Danke, dass du für mich gestorben bist. Sohn, danke, dass du mich gerecht gemacht hast und mich geheiligt hast. Danke, dass ich als würdig erachtet werde, durch dich jetzt nach Hause zu kommen, in Gemeinschaft zu haben mit meinem Vater ewig. Sohn, dann ist es doch absolut gar nicht mein Verdienst. Weil ich bin unwürdig. Und würde ich mit meinem Fleisch nur kommen vor Gott, dann könnte ich diesen Becher nicht trinken. Dann würde ich zittern und Angst haben. Sohn, weil ich weiß, wer ich bin und was ich bin. Sohn, aber ich darf kommen zum Mahl und mit Freude und mit Sicherheit, Sohn, weil ich weiß, wer Gott ist und wer Jesus ist. Sohn, nicht ich komme da mehr zum Abendmahl, sondern ich in Jesus befunden komme zum Abendmahl. Sohn, voller Blut und trotzdem ist es für Gott ein Wohlgeruch. Sohn, lass nicht zu, dass die Zunge, die Worte, die dich treffen, jeden Tag aufs Neue, in deinen Gedanken oder sonst wo, dich unsicher machen und dich abbringen von dieser Sicherheit, die wir in Gott haben. So. David ist hier und er kriegt seinen Blick wieder auf Gott und er sieht nicht mehr die Pfeile vom Feind, sondern er sitzt jetzt wirklich in einem Schild des Glaubens hinter Gott. So. Und er sieht einfach nur noch einen Pfeil und der kommt von Gott direkt. Der zerschmettert den Feind. Und ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, sodass sich jedermann entsetzt, der sie sieht. Da werden sich alle Menschen fürchten und sagen, das hat Gott getan. Und erkennen, dass es sein Werk ist. Und das habe ich echt so oft erlebt. Leute, die gegen das sind, was Gott machen möchte in mir, so und Lügen erzählt haben und getratscht haben und das Schlimmste vorgeholt haben, was sie von mir wissen, um das auf den Präsentierteller zu legen, ein bisschen verfälscht, noch ein bisschen mehr Hype, so wie die Presse das macht, aus dem Kontext heraus, ne? So ein, gucke, das hat Stefan gemacht, so muss es sein. So ein, und Gott hat es einfach in Rauch, in Dampf verwandelt. Es hatte keinen Einfluss. Gott hat trotzdem mit mir durchgezogen, was er vorhatte. So ein, ne? Und Gott liegt unsere Ruhe. Und die Menschen, die drumherum waren, haben es erkannt und haben im Endeffekt gesagt, ja, Gott ist mit Stefan. Der Gerechte wird sich freuen im Herrn und auf ihn vertrauen. Und alle aufrichtigen Herzen werden sich glücklich preisen. Und ja, stimmt, der Ungerechte erlebt oft mehr Segen als der Gerechte. Ich sehe ungerechte Menschen, Leute, die gottlos leben, die einfach alles haben. Die Glück haben im Leben, so die echt nach oben gehen und immer weiter. So ein, die Charisma haben zum Beispiel oder Riesenfreunde, ein Riesenkreis, wo du denkst, so ein, nichts kann dich erschüttern. Du kommst mit Jesus und die lachen nicht nur aus, weil sie sagen, pff, wer ist denn Jesus? Den brauche ich doch nicht. So ein, guck mal, was ich habe. So ein, ich brauche Jesus nicht. So ein, ich brauche auch den Himmel nicht oder sonst irgendwas. So ein, ich bin glücklich und zufrieden. Ich habe meinen Weg gefunden. So ein, und da sitzt du, der du dich selbst gestorben bist und Jesus nachfolgst und dein Leben aufgibst und denkst so, und ich bin gequält, Tag für Tag. So, ja. Ich bin bedrückt. So, ich muss kämpfen. Und selbst wenn ich kraftlos bin und am Boden, ist trotzdem die Schlacht da und ich muss aufstehen und mich überwinden und weiterziehen in den Krieg. So, um Seelen kämpfen. Ja. Ich investiere mich in Menschen und sie wachsen und dann war meine ganze Arbeit umsonst, weil sie wieder zurückgehen, weil es ihnen zu schwer wird. So ein, das sind, und ich denke, okay, ist es dann besser, vielleicht ungerecht zu leben? Ohne Jesus? Nee, ist es nicht. So ein, und das ist eben das Schöne, der Gerechte, das ist der, der in Jesus befunden ist, weil er unsere Gerechtigkeit ist. Der Gerechte, der wird sich freuen im Herrn. Und der Gerechte, der seinen Weg richtig ausrichtet, und Jesus an erster Stelle setzt, der wird Vertrauen haben. Warum? Weil Gott sich jedes Mal und immer wieder jeden Tag aufs Neue beweist, dass er treu ist. So, dass er die Lösung ist und eine Antwort hat. So, und da kann ich dann vertrauen. Die, die aufrichtigen Herzens sind, die werden sich glücklich preisen. Und das kann ich tun. Selbst in meinem größten Leid kann ich sagen, ich bin glücklich. Weil selbst wenn mir noch mehr genommen wird, als ich jetzt schon aufgeben musste, weiß ich, in ein paar Jahren ist das alles vorbei. So. Vielleicht in ein paar Tagen. Und schon wächst die Hoffnung noch mehr. Weil ich ein paar Tage noch schneller aushalte als die Vorstellung ein paar Jahre. Oder ein paar Jahrzehnte. Also denke ich dann lieber, na, Jesus kommt bald. Er könnte morgen kommen. Ja. Und dann schaffe ich den Tag heute auf jeden Fall. So ein, weil ich weiß, morgen könnte Jesus kommen. Und dann kommt der neue Tag und Jesus ist noch nicht gekommen. Ja. Und ich bin trotzdem nicht stärker und trotzdem nicht verändert und trotzdem nicht weiser oder mehr Jesus ähnlicher. Und trotzdem kann ich mir sagen, morgen kann Jesus kommen. So ein, morgen ist alles vorbei. Dann habe ich überwunden, dann geht's mir gut. Den Tag schaffe ich. So ein, ja, weil dieser Tag wird nicht ewig gehen. So ein, weißt du, und so komme ich Tag für Tag meinem Ziel näher, aber Tag für Tag siege ich. So ein, zum Glück und Gott sei Dank gibt es nicht ein Leben lang solche Tage, wo man das Gefühl hat, dass man einfach nur Schritt für Schritt läuft. Aber es gibt auch die Tage, und die werden kommen, wenn du gerade im Tief bist, wo du auf dem Berg bist, wo Gott dir einfach so eine Sonnenzeit, so eine, wie ist es, Mara? Nee, Mara war bitter und die andere Insel mit den Palmen in der Wüste. Die Oase, wie hieß die? Na gut. Israel zieht durch die Wüste, ne, und kommt an eine Oase. Ne, mit Palmen und Wasser und sie können trinken und sich ausruhen und erfrischt werden. Ne. Das sind. Und dann kommt Mara. Bitter. Ne, so ein Mecker, Mecker. Aber in der Oase sind sie zufrieden und sowas schenkt uns Gott. So ein, wir laufen hier als Wanderer, ne, als Camper. Cooles T-Shirt. So ein, ne, so als Dauercamper irgendwie durch unser Leben so. Und wir sehen nur das Gleiche. Dreck und Stein und Leblosigkeit, Tod. Ne. Ab und zu mal ein Büschel Gras, ab und zu mal vielleicht ein Kaktus oder eine Blume oder mal ein Bäumchen. So ein, aber im Endeffekt, wenn du auf alles guckst, siehst du nur Berge und Tod. So ein, weil alles überflutet ist von dieser Sünde. So ein, und, aber du läufst und du läufst und dann kommen diese Oasen, du kannst dich freuen und ausruhen und dich einfach mal entspannen. Genieß diese Zeiten, weil du weißt, du musst aufbrechen und weiter durch die Wüste. Ja. Und dann schickt uns Gott auch an diese Quellen, die bitter sind, Mara. Ja. Wo du dein Leben kostest und wo du selbst dem Heiligen Geist kostet dieses Wasser und es schmeckt bitter in deinem Mund. Ja. Weil du dich wehrst dagegen und nicht willst, aber wenn Jesus reinkommt, dieses Holz da reingeschmissen wird, so dann wird es wieder süß und du hast wieder eine Oase, eine Erfrischung. Ja. So ein, und wenn der Mensch es nur schafft, seinen Kopf mal nach oben zu bewegen, dann sieht er da eine Riesenwolke die ganze Zeit. Ja. Und wenn der Mensch nur seine Augen auftut, so dann sieht er in dieser Wüstenzeit, in dieser Wanderung zum verheißenen Land, trotzdem sein Licht und seine Leitung. Er ist da. Ja. So. Der Gerechte wird sich freuen im Herrn und auf ihn vertrauen. Und alle aufrichtigen Herzen werden ihn glücklich preisen. Ja, ich danke dir für deine Präsenz und ja, dieser unsichtbare Kampf, den David hier hat, den kenne ich nur zu gut. Und oft, meistens sind es nur diese unsichtbaren Kämpfe, die mich so belasten. Irgendwie ist irgendwas da, aber ich, eigentlich findet der Kampf in mir statt. So, und ich fühle mich belagert und zerschossen. Ja, aber dann kommst du da wieder mit deinem Auftreten und du stellst dich vor mich wie ein Schild, wie eine Wand, wie eine Burg, eine Festung und ich darf aufatmen, weil du diese Pfeiler und diese Lügen auffängst und sie an dir abprallen. Ja, bitte schenk uns deine Pfeiler, deine Weisheit und Erkenntnis, dein Eingreifen. So, gib du uns Einsicht und ja, ich danke, dass du dich beweisen wirst, solange wir dich im Leben haben, immer und immer wieder. So, dass wir immer und immer wieder unser Vertrauen gestärkt wird und bestätigt, so dass du treu bist und gut. Und gerade in den Situationen, wo wir einfach nur wegfliegen wollen. Und ob wir jetzt gerade gegen das Unsichtbare oder gegen Sichtbares kämpfen müssen, ja, ich ja, freue mich auf diese Zeiten der Oase, wo ich einfach mit dir bin und fröhlich bin und Ruhe habe. wo kein Feind in Sicht ist und noch keine Angst aufkommt, dass daraus ist. Und, aber ich freue mich auf dieses Ziel und ich bin nicht bereit, mein Leben so wegzuschmeißen wie die ersten Israeliten, ja, die durch die Wüste latschen. Ja. Dass ich, weil ich nicht dich suche und auf dich vertraue und ich meine Zufriedenheit in dir suche, umsonst mein Leben lang durch Wüste latsche. Ja. Ja. Sondern ich möchte weise sein und dich suchen und auf dich vertrauen. Ja, mich bei dir bergen, so dass der Weg kurz und knackig ist. Und ja, hilf uns dabei, einfach dich zu finden in unserem Chaos, in uns drin. Ja, so dass da Ruhe reinkommt und Freude. Und bitte hilf uns in der Selbstdisziplin, in diese Selbstbeherrschung, ja, dass wir erwachsen werden in den Bereichen, dass wir es schaffen, einfach uns nicht immer wieder gefangen zu nehmen, sondern ja, auch uns nicht einnehmen zu lassen, so dass wir einnehmen und über dem stehen, was uns wegzieht. Ja, danke, dass du das tust. Amen.